Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Mein Name ist Roland Heep.
Mein Name ist Gerrit Strehberg.
Wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was sollen wir hier?
In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen.
Und haben auch keine Antwort.
Aber vielleicht finden wir heute eine in Ausgabe 75 von Viele Wege führen nach
Und zwar von Dr. Pablo Hagemeyer.
Und falls der gute Mann uns keine großen Fragen beantworten kann, wird er uns sicher viel über das Thema Narzissmus und narzisstische Persönlichkeitsstörung erzählen können.
Ja, und auf dieses Interview habe ich mich schon sehr lange gefreut, denn nicht nur hat Dr. Hagemeyer mit seinem ersten Buch, super Titel, Gestatten, ich bin ein Arschloch, das Thema Narzissmus in Deutschland, glaube ich, überhaupt erstmal so richtig bekannt gemacht, war ja auch ein Spiegel-Bestseller und sehr erfolgreich. Der gute Mann ist ja auch viel in Fernsehsendungen zu sehen und erzählt ja gerne drüber. Aber das Buch hat auch mir bei meinem Sektenausstieg sehr geholfen, denn das ist mir vor ein paar Jahren untergekommen. Ich habe ja erzählt, eine Freundin hat mir das geschenkt und die Parallelen zwischen einem Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, und das ist ja ein bisschen was anderes als Narzissmus, das werden wir heute genauer hören vom Dr. Hagemeyer. Und zu einem Guru von so einer Sekte sind extrem eklatant und auch echt nicht von der Hand zu weisen.
Ja.
Und ich habe das jetzt schon, glaube ich, schon mehrfach hier im Podcast gesagt, als mir das so klar war, das war einer der ersten großen Aufwecker, wo ich dachte, okay, hier ist irgendwas nicht ganz okay, mit vielen anderen Sachen natürlich gemischt.
Okay.
Ja, Dr. Hagemeyer hat allerdings nicht nur Gestatten, ich bin ein Arschloch geschrieben, sondern auch noch das Buch Die perfiden Spiele der Narzissten und Verachtung. Das ist sozusagen seine Narzissmus-Trilogie. Die sollte man auch der Reihe nachlesen. Habe ich auch, glaube ich, im Interview irgendwie sage ich das auch, weil gerade das letzte, Verachtung, ist schon ein bisschen komplexer, finde ich. Vielleicht ist es nur mein eigenes Gehirn, aber das finde ich wirklich toll. Und was natürlich ganz wichtig ist, Dr. Hagemeyer hat sich jetzt nicht nur theoretisch mit dem ganzen Thema beschäftigt, sondern er ist Facharzt für Psychiatrie und hat eine eigene Praxis für Psychotherapie, in der er sich primär mit Narzissmusopfern, aber auch mit Narzissten beschäftigt und versucht da zu helfen, zu therapieren. Und was natürlich ganz besonders spannend ist bei Dr. Hagemeyer ist, er selber identifiziert sich ja auch als Narzisst.
Genau.
Als netter Narzisst oder der nette Narzissmus-Doc, wie das immer schön auf den Büchern, da hat sich die PR-Abteilung vom Verlag was Tolles überlegt.
Ja, genau.
Ne? Also da hätte er nochmal ganz andere Einsichten, direkte Einsichten zum Thema, und das ist natürlich super spannend. Außerdem hat er auch noch ein Buch geschrieben, Endlich klarkommen mit deiner Angst.
Das ist ein relativ neues Buch.
Verachtung ist auch gerade erst rausgekommen. Da geht es, wie man sich denken kann, um Angst. Da werden wir hoffentlich an anderer Stelle und bei anderer Gelegenheit nochmal mit Dr. Hagemeyer reden. Und was ganz interessant ist, ist, werden wir auch gleich am Anfang des Interviews, geht es darum, Dr. Hagemeyer ist auch Drehbuchberater und Autor. Und wir haben festgestellt, oder ich habe festgestellt, dass uns wahrscheinlich, auf jeden Fall haben sich unsere Wege mal gekreuzt vor vielen, vielen Jahren. Ich weiß nicht, ob wir uns persönlich getroffen haben damals. Das kann sogar sein.
Mhm.
Aber auf jeden Fall hat er als Berater für eine Serie gearbeitet, wo ich Drehbücher geschrieben habe. Und er wird auf jeden Fall auch zu meinem Drehbuch irgendwas geschrieben haben. Also es ist schon so lange her, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, aber fand ich ganz lustig, als ich das sah.
Ja, das ist wirklich lustig. Und er kommt nicht aus Bochum, aber er hat in Bochum studiert, ne?
Genau,
war das nicht so?
Genau. In Bochum hat er studiert, genau. Ja, ich würde sagen, without further ado, fangen wir jetzt mal mit Teil 1 an. Und im ersten Teil geht es primär darum, was ist eigentlich Narzissmus?
Genau.
Was ist der Unterschied zwischen einem Narzissten und einer Person mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung? Kein einfaches Wort. Ja. Wie erkenne ich so eine Person? Und es geht auch noch darum, was der Mythos des Narziss, auf den ja das Wort Narzissmus basiert, was es damit auf sich hat. Und Dr. Hagemeyer, finde ich, hat das ganz toll auch nochmal aufgeschlüsselt.
Ja, das stimmt.
Genau, das gibt's alles in dieser Folge. In 2 Wochen gibt's dann den zweiten Teil. Und ja, ich sag mal jetzt erstmal viel Spaß.
Band ab!
Vielen, vielen Dank, Dr. Pablo Hagemeyer, dass Sie heute bei uns bei Viele Wege führen nach zu Gast sind, dass Sie sich Zeit genommen haben. Das ist richtig super, weil Ihr Buch war tatsächlich auch sehr wichtig in meinem Leben. Da kommen wir nachher zu. Und also Ihr erstes Buch. Bevor wir aber jetzt in Medias Res gehen, vielleicht für unsere Zuhörer, die Sie nicht kennen, stellen Sie sich doch vielleicht einfach mal ganz kurz vor. Wer sind Sie? Was machen Sie? Wo kommen Sie her? Wo gehen Sie hin? Was sollen Sie eigentlich hier?
Ja, ich bin Pablo Hagemeyer. Ich bin Psychiater und Psychotherapeut und Arzt und spätberufener Psychotherapeut. Ich habe eine Niederlassung in Bayern, in Oberbayern, eine psychotherapeutische Praxis. Und seit dem Erscheinen meines Buches in der Corona-Pandemie mache ich sehr viel Online-Therapie. Und weil es da um Narzissmus geht in dem Buch, gestatten, ich bin ein Arschloch, wendeten sich dann viele reflektierte Arschlöcher oder Angehörige noch viel mehr an und wollten mit mir sprechen und Dinge besprechen. Ja, so, das ist so das Kerngebiet, glaube ich, was ich so mache. Nebenbei mache ich noch Filmberatung und kreativ unterwegs.
Genau, da habe ich nämlich tatsächlich gerade festgestellt, dass unsere Wege sich vielleicht sogar irgendwann mal gekreuzt haben vor vielen, vielen Jahren. Ich habe nämlich gesehen, Sie waren bei AIS, die Sprache der Toten, der Forensic Consultant. Das ist ja irgendwie 100 Jahre her. Und da habe ich tatsächlich auch Drehbücher für geschrieben.
Das
ist mir vorhin aufgefallen.
Haben wir absolut miteinander zu tun gehabt, weil ich habe ja dann die Drehbuchautoren beraten in der Entwicklung und habe die gebrieft, also das und dann noch die Korrektur gemacht der Drehbücher dann
genau. Am Ende. Das, wie ich glaube, das war, ich weiß gar nicht mehr wann, das war 2006 oder sowas, keine Ahnung, so richtig lange her, aber ich musste schmunzeln, als ich das.
Das ist ja wirklich witzig, das ist wirklich eine witzige Verbindung. Und Sie haben in Bochum studiert.
Ja, so ist
und,
es.
Hier, wir sitzen ja im Ruhrgebiet. Ich sitze im Epizentrum von Bochum und
wirklich?
Ja, direkt am Dr. Ruhrplatz, direkt an der Sparkasse.
Sehr geil. Also ich habe da zuletzt Bochum-Teller gehabt.
Ja.
Zwei Currywurst mit Pommes und Mayo.
Ja. Vielleicht war er auch mal in der Uhle vor vielen Jahren, weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Wo ist die Uhle?
Die Uhle, das war, meine Eltern hatten ein gut bürgerliches Restaurant direkt am Dr. Ruhrplatz, rechts neben Starbucks. Da war so ein hässlicher Klotz war das und das war so eins der letzten gutbürgerlichen Restaurants in Bochum, ist jetzt leider abgerissen und war aber auch gut, weil es hätte die Pandemie nicht überlebt, also von daher war das schon alles.
Ich habe im Tucholsky gekellnert.
Natürlich. Im Epizentrum des Bermuda-Dreiecks.
So ist es, Und durfte, aber ich war nicht so gut. Also ich dachte sozusagen, war sozusagen Service. Hinter die Bar kam ich nicht.
Okay.
Kein Mixer.
Ja, ist ja unglaublich, was es da für Verbindungen gibt.
Ja, die Welt ist klein. Ihr erstes Buch, gestatten, ich bin ein Arschloch. Wenn ich da so jetzt kühn fragen darf, da haben Sie sich auch, glaube ich, ein bisschen selber mit gemeint, oder?
Ja, also das wollte ich gar nicht anfangs, aber ich dachte mir, wie kriege ich das hin? Ja, also wie kriege ich das Schnippchen, wie sagt das, Schnippchen geschlagen, ne? Das ist doch so ein Spiel. Dass man Leute erwischt, die selber narzisstische Seiten haben und sich darüber quasi selbst so ein bisschen therapieren. Und wie kriege ich es hin, Leute zu erreichen, die an solchen Arschlöchern leiden? So, und dann habe ich mir wirklich lange überlegt, wie man das am besten macht. Und ich glaube, ich habe es hingekriegt, glaube ich. Also
der Erfolg spricht ja auch ein bisschen für sich, würde ich sagen. Also es hat ja auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft und ich glaube, war auch so ein bisschen so der Auslöser für eine etwas breitere Diskussion zu dem Thema Narzissmus in Deutschland, oder?
Ja, also das schreibe ich mir selbst zu. Ich habe mal eine progressive Regressionsanalyse gemacht, regressive Progressionsanalyse, ich weiß nicht, wie es genau heißt. Das ist so eine Analyse von Google Alerts bezüglich Narzissmus. Und tatsächlich, über ein Jahr habe ich das gemacht, tatsächlich fängt das beim Veröffentlichungstermin meines Buches an, total abgefahren. Also das Schlagwort Narzissmus geht danach richtig hoch.
Mhm. Ja, also bei mir war es tatsächlich auch so, dass eine Freundin hat mir ihr Buch zum Geburtstag geschenkt. Das muss gewesen sein im November 2020. Genau, das war ein Jahr, bevor wir, also meine Frau und ich, und noch andere Leute aus unserer Sekte quasi ausgestiegen sind. Und ich habe das erstmal eine Weile rumliegen gehabt. Ich war auch nicht ganz sicher, hat sie mir das geschenkt, damit ich selber mal gucken kann, ob ich ein Arschloch bin oder ob ich mit Arschlöchern zu tun habe. Wahrscheinlich beides irgendwo dazwischen. Das ist ja, jeder hat ja auch die narzisstische Seite, da kommen wir ja gleich zu. Aber das war, als ich es dann irgendwann aufgemacht habe und gelesen habe, auch einer meiner verschiedenen Aufwecker auf diesem Weg aus dieser Gruppe raus. Und weil tatsächlich, ja, also absurd das klingt, bis zu dem Zeitpunkt, natürlich kannte ich das Wort Narzissmus und ich kannte auch den Mythos und Narziss und so.
Ja.
Aber ich glaube, die, was ich glaubte, was Narzissten sind und was Narzissten eigentlich wirklich sind, das war eine große Schere. Und ihr Buch war sicherlich so ein erster Hinweis darauf, oh nee, Narzissten sind ja eigentlich was ganz anderes. Und vielleicht steigen wir einfach mal ganz simpel ein. Was versteht man denn unter Narzissten?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich immer schwerer beantworten kann. Also die tue ich mir immer schwieriger, die zu beantworten. Ich würde sagen, wenn ich mich rein an die reine Lehre der ICD-10, der internationalen Klassifikation der Krankheiten halte, die ICD-11 mittlerweile heißt, dann kann man das an 9 Merkmalen ICD-10 kategorisieren. Anspruchsdenken, beispielsweise arrogantes Auftreten, Mangel an Empathie oder kein Interesse, Empathie zu haben, wäre das dritte, von sich überzeugt zu sein, grandios zu sein. Ja, solche, das sind so die Kriterien. Es sind 9 an der Zahl. Ich erwähne die jetzt nicht alle durch, weil das einfach eine wissenschaftliche Kategorisierung ist, wo sich die Ärzte irgendwann überlegt haben, die Psychiater, wie nennen wir eigentlich den Bums, ne? Und haben das dann aber gleich in dunkelste Ecke der ICD-10 gepackt, nämlich unter ferner Liefen, unter Persönlichkeitsstörung. So, das heißt, die waren sich da auch nicht so ganz happy so mit der Einteilung. Das war denen irgendwie auch ein bisschen suspekt, vermutlich, und schwierig einzuordnen. Generell ist es eben schwierig, Psychologie, persönliche Psychologie zu kategorisieren. Aber der große, große Topf ist die Persönlichkeitsstörung. Da haben sie es untergebucht. Das heißt, eine Persönlichkeitsstörung ist eine Störung, die hauptsächlich an sich selbst leidet, ja, und anderen Leiden zufügt aufgrund ihrer Charaktereigenschaft. Und das ist bei Narzissmus das Verrückte, dass diese Leute gar nicht so sehr an sich leiden. Das heißt, wir kriegen die gar nicht in die Kategorie Persönlichkeitsstörung rein, die richtigen Narzissten. Nicht? Und da geht schon mal die Schwierigkeit los. Also Narzissmus ist ein sehr, wenn wir es jetzt aus der medizinischen Kategorie rausnehmen, eine sehr selbstbezogene Person, die nur an sich denkt oder vornehmlich nur an sich denkt, nur sich selbst nutzbringende Dinge tut, wenig Interesse hat an anderen Menschen, und wenn Interesse an anderen Menschen besteht, dann nur, um eigene Dinge zu unterstützen, sich selbst unterstützt zu fühlen oder eigene Projekte nutzbar zu machen für sich. Und sobald das sich in ein Gegenteil verkehrt, sobald man selbst nicht mehr unterstützt wird, fängt man an, entweder Angst, Panik zu kriegen, sich unsicher zu fühlen, dann kommen die unsicheren Bindungsstrukturen dazu und so weiter. Und dann fängt man an, den anderen abzuwerten. Und dann geht diese ganze Abwertungsmaschinerie los, du bist doof, du bist schuld und so. Und dann wäscht man sich so rein. Und die Unterkategorien, wenn man jetzt mal in diesem, was ja auch populärwissenschaftlich jetzt auch überall diskutiert wird, zum Teil wissenschaftlich unterstützt wird, sind diese 5 Unterkategorien, das können wir ja nachher noch besprechen, vom malignen, großartigen bis zum verdeckten oder netten Narzissten. Ich habe das Gefühl, dass wir in der Narzissmusdebatte ganz ein großes Missverständnis haben. Und weil wir diese böse Seite des Narzissmus immer im Fokus haben.
Mhm.
Ja. Und die Störung fälschlicherweise dann auch auf die Bösen projizieren und verknüpfen. Und das können wir auch nochmal besprechen, weil der bösartige Narzissmus hat eigentlich nichts mit der Persönlichkeitsstörung zu tun.
Ist das die narzisstische Persönlichkeitsstörung versus Narzissmus, oder ist das noch wieder eine Extrakategorie?
Also wenn wir zum Beispiel, wir können ja so das sozusagen ganz praktisch mal anwenden. Mhm. Machen wir mal eine Ferndiagnose vom russischen Staatspräsidenten. Hat er jetzt eine Störung, ja, oder ist er einfach nur bekloppt? Mhm. Oder ist er Narzisst und Psychopath? Ja. Und wenn wir jetzt naiv und populär rangehen, würden wir sagen, ja, der hat eine Störung, der ist doch total gestört. Mhm. Ne? Und das ist sprachlich das Problem. Der hat wahrscheinlich gar keine Störung. Ja, weil von der Krankheit her definitionsmäßig ist eine Störung ein Leiden. Also der muss leiden.
Er leidet sonst aber unter sich Störung. Selbst gar nicht, genau. Mhm.
Der leidet wahrscheinlich unter sich selbst gar nicht, ist aber hochpathologisch, also hochkrank, wenn man so will, oder merkwürdig abnormal. Und dann gibt's die Kategorie des Psychopathen an der Stelle, ja. Mhm. Jetzt würde man meinen, Psychopathie ist auch eine Diagnose. Ist es witzigerweise nicht. Es gibt in der ICD oder in der DSM ist diese Kategorie ein bisschen draußen gehalten worden, weil das ist, da würde man vielleicht Soziopath sagen. Ja, das ist dann wieder Diagnose. Die antisoziale Persönlichkeitsstörung ist der Soziopath. Die Kategorie psychopathisch ist letztlich so eine, auch wieder so eine entfernte oder so ein Topf, wo man Sachen reinpackt, wo die Menschen scheinbar psychisch gesund sind, aber doch irgendwie komisch sind. Und das geht auf die Geschichte der Historie der Psychiatrie zurück. Da haben sich nämlich die Leute auch überlegt, der ist psychisch gesund, ist aber trotzdem irgendwie verrückt, bekloppt. Was ist das? Und da, das ist der Kern der ganzen, das muss man verstehen, dass da sich die Psychiater ganz am Anfang überlegt haben, was ist das für ein Zustand, wo Menschen objektiv psychisch gesund sind, aber trotzdem auf irgendeiner komischen Rille fahren, die eigentlich unmoralisch ist. Ja, also da kommt der moralische Aspekt rein. Und diese unmoralischen, egoistischen, egozentrischen, selbstverliebten, wenn man überhaupt sagen kann, dass sie selbstverliebt sind, Personen, die kann man natürlich Narzisst nennen, nicht? Aber das sind dann 20% der Menschen. Oder keine Ahnung. Also das ist dann mehr als die Kategorie Störung. Denn Störung ist nur, sind nur diese 1-2%, die daran leiden und die erwischt werden durch die Diagnostik. Und die anderen Arschlöcher, die es in der Welt gibt, die haben diesen Narzissmus. Und dann sagen wir, um uns da irgendwie aus der Nummer rauszuretten, das ist ein Persönlichkeitsstil.
Das ist auch ein sehr interessantes Wort.
Ja.
Das heißt, Sie selber haben sich ja auch als netter Narzisst definiert, zumindest auf dem Cover jetzt von den Büchern.
Genau.
Das heißt, Sie gehören zu den 1-2%, die diesen Narzissmus reflektieren. Ist das richtig?
Ja.
Habe ich das richtig verstanden? Oder?
Eigentlich schon, ja, aber ich weiß nicht, ob das 1-2% sind. Nee, also ich leide ja auch nicht, leide ja nicht an der Störung, also zumindest tut es mir jetzt nicht weh. Ich bin vielleicht leichter kränkbar, also vielleicht bin ich sogar so ein bisschen verletzlicher Narzisst. Aber ich kann auch genauso gut grandios sein und mich da irgendwie hinstellen und sagen, ich bin hier, hört mir zu, ich weiß genau, wie es geht und so. Also das heißt, eigentlich weiß ich gar nicht so richtig. Ich habe mich auch testen lassen. Also ich bin jetzt kein Narzisst. So von der ICD 10 oder 11 her bin ich keiner. Ich habe keine Störung. Ich leide nicht daran. Jetzt müsste man andere fragen, bin ich total crazy bananas? Nicht? So? Bin ich bekloppt? Narzisstisch bekloppt, habe ich einen extrem übertriebenen narzisstischen Stil, da müsste man jetzt die anderen fragen und die würden dann wahrscheinlich sagen, nö, wahrscheinlich nicht. Bisschen. Das können sie übrigens selbst machen, auch jetzt. Wenn wir jetzt hier quatschen, ist sehr schnell zu erkennen, ob ich arrogant bin oder, das können sie mir auch sagen, oder selbstverliebt oder dominant oder Anspruchsdenken habe oder unempathisch bin. So, und dann werden sie vielleicht merken, naja, so schlimm ist er nicht.
Ich mache ja noch einen Podcast mit zwei Bühnenkünstlern zusammen, mit dem Thorsten Sträter und mit dem Hennes Bender.
Ja.
Und da frage ich mich oft, wir reden in unserem Podcast über Filme, da frage ich mich oft, wie viel ist bei denen Narzissmus und wie viel ist bei denen einfach eine gesunde Schippe Selbstvertrauen?
Ja,
und gibt es da große Unterschiede?
Das ist, wenn wir in dem störungsfreien Feld uns bewegen quasi, oder wenn wir nicht die Diagnosentöpfe aufmachen, ist das wahrscheinlich dasselbe. Also ein gutes Selbstwertgefühl ist abhängig von einem guten Narzissmus, also einem unterstützenden Gefühl, ich bin gut so, wie ich bin suffizient, ich habe eine eigene, wir sagen dazu Selbstwirksamkeit oder Selbstwichtigkeit, ne? Also dass ich weiß, ich bin wichtig und wirksam, ist insofern sind die Ausläufer eines guten Narzissmus. Das krank oder ich sage krank, also ist falsch. Das Schwierige, ne? Schwierig wird's, wenn sich die Person aufgrund eines schlechten Selbstwertgefühls ständig darum bemüht, ein gutes Selbstwertgefühl zu bekommen, indem es andere dafür benutzt. Oder sich selbst überhöht. Dann haben wir ein narzisstisches Phänomen, dass das Selbst andere gebraucht, / missbraucht. um dieses Selbstwertgefühl wieder auf irgendein Level zu kriegen, wo es okay ist. Und wenn die beiden Kollegen da ständig so agieren und den Gary vielleicht ständig niederbügeln, weil der so blöde
Fehler macht
dauernd.
Manchmal bügeln sie ihn schon nieder.
Ja, manchmal schon. Ja, ja, genau.
Da kann man damit kokettieren, da kann man ja zurückbügeln und sagen, ey, du sprich halt deutlicher. Ne?
danke für die Tipps. Ja. Ja, es fällt mir manchmal schwer, muss ich sagen. Also das ist, weil mich das dann immer so aus dem Konzept bringt, dieses Reingrätschen. Das ist ja immer so ein Reingrätschen. Aber naja, ich will das jetzt hier auch gar nicht.
Wir können gerne den Podcast drehen und machen sagen, daraus eine Supervision von Gary. Das kostet aber Geld,
da musst du dich später noch mit der Hagemeyer nochmal verabreden. Das könnt ihr ja nochmal privat austüfteln. Aber der Herr Putin jetzt, um nochmal ganz kurz auf den zurückzukommen, der ist ja jetzt jemand, der durch seine Art wirklich auch so Schaden anrichtet für Menschen, die gar nichts mit ihm zu tun haben oder die auch mit ihm zu tun haben. Also das, was Sie gerade jetzt zuletzt sagten. Also der Narzisst, der braucht andere, also die Version des Narzissten, der andere braucht, um sein Selbstwertgefühl, was einen ziemlichen Knacks irgendwann mal abgekriegt haben muss, aufzuwerten, der sich offensichtlich ja auch dieses verminderte Selbstwertgefühl oder dieses Trauma, kann man das so sagen, was da drin drunter liegt, vielleicht nicht angucken will. Der das irgendwie überdeckt mit so einer überhöhten Selbstansicht. Das sind ja die Leute, die wirklich auch ein Problem sind. Also und nicht nur für einige wenige, sondern da gibt's ja scheinbar doch eine ganze Menge Leute in unserer Gesellschaft.
Das hängt aber von der Traumadosierung ab, also Traumatisierungsdosis, wie krass kaputt ist der innen? Und es hängt von der Kompensationsdosierung ab. Also das heißt, wenn wir kleine Verletzungen haben, die wir damit korrigieren und kompensieren, ist das völlig normal. Also ich meine, das ist, also jeder Mensch ist so, ja. Also deshalb ist ja Freud, spricht ja auch vom primären und sekundären Narzissmus. Das ist ein bisschen überholt heute, sagt man das nicht mehr. Aber wir brauchen diesen narzisstischen Moment der Selbstüberhöhung, um überhaupt im Leben klarzukommen, ja. Mhm. Aber wenn wir total überdrehen dabei, dann wird's schwierig, ja. Und Putin verfolgt seine Agenda. Es gibt ein wunderbares Interview in der Süddeutschen Zeitung vor Kriegsausbruch, wo ganz klar, das kann man durchgehen, das Interview, und ganz klar psychopathische und narzisstische Elemente rausziehen kann. Also Selbstüberhöhung, narzisstische Selbsterweiterung, das ist ja auch der imperialistische Gedanke, dann die Scham-Schuld-Umkehr, nicht? Also wir müssen die Faschisten in der Ukraine bekämpfen und die sind schuld, also so ganz klar Freund-Feind-Dichotomie, Schwarz-Weiß-Denken, das ist ja auch typisch narzisstisches Denken. Primitives Denken, nicht? Also Narzissmus ist eine primitive Störung, also in seiner Gänze, also ganz in der, auf einer kleinen Flamme ist es korrigierend und helfend, aber auf einer alleinigen, wenn wir nur narzisstische Elemente in unserer Persönlichkeit haben, dann ist es primitiv, dann ist es eine unreife Charaktereigenschaft. Und die Welt so einzuteilen führt dann dazu, dass es wirklich Feinde gibt, die wir dann zur Selbstverteidigung angreifen. Und passiert gerade, skaliert. Und das,
ja.
Das genau, ist schwer, den kann man auch nicht erreichen dann. Ne? Man kann ihn, wäre eine gute Frage, wie man den Herrn erreicht, indem man ihn...
Weil ich meine, für so einen Typen ist ja für Narzissten und gerade für Putin oder auch Donald Trump ist ja eine Niederlage zuzugeben, ist ja quasi unmöglich. Also das, ne? Einfach zu sagen, ach nö, hat nicht funktioniert, tschüss, das geht ja bei denen nicht. Ne?
Das wird er vielleicht auch machen, also das ist sozusagen immer überraschend. Das erlebe ich auch bei Therapie, wenn man diesen Menschen, die auf dieser Spur automatisch auch unterwegs sind. Wir wollen denen mal nicht Böswilligkeit unterstellen, sondern die sind aufgrund ihrer eigenen Entwicklung in dieser Rille geblieben. Wenn man denen sagt, du kannst das ändern. Du hast die Macht, deine Beziehung und deine Art zu sein so zu verändern, dass du eine noch bessere Beziehung führen kannst. Das ist ja der psychologische Trick. Wir tun was dazu, wir ergänzen was, wir nehmen nichts weg, wir lassen dir deinen Narzissmus. Aber du kannst noch viel besser werden in deiner Partnerschaft, viel besser werden in deinem Beruf. Und das hookt Narzissten ja total, weil die wollen ja besser werden.
Okay? Ah, jetzt ein bisschen dem Herrn Hagemeyer ein bisschen Honig um den Bart schmieren, Gary.
Moment. genau. Das rieche ich ja sofort, das Lob. Muss ja authentisch sein. Also Sie haben ja noch nicht den Trick gehört, der jetzt kommt. Und da muss man ihm sagen, du, wenn du das aber so machst, dann wird das scheiße und dann wird das schlecht auf dich zurückfallen. Dann wirst du in der Geschichte, ne, in den Geschichtsbüchern nicht vorkommen. Ja, aber wie kannst du in den Geschichtsbüchern vorkommen? Wie kannst du dir ein Denkmal setzen, dass wirklich alle sagen, boah, du bist der Größte? So kommt man aus der Nummer raus. Und das musst du erstmal hinkriegen.
Ja, vielleicht sollten Sie sich mal mit Herrn Putin unterhalten. Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme.
Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Das ist
schwierig. Ja. Aber es wäre jetzt mal eine interessante Frage, wenn Sie die Chance hätten, mit Putin oder so einem Typen wie Donald Trump wirklich zu reden, hätten Sie da Spaß dran? Also wäre das was, was Sie tatsächlich gerne machen würden? Oder ist das Betrachten aus der Ferne?
Der Gary ist nicht schlecht, ne? Der Gary ist psychologisch gar nicht so schlecht. Ja, natürlich hätte ich da Spaß dran, na klar. Ja, das ist ja auch so die Fragestellung, das kitzelt einen ja, nicht? Ja. Das ist die Herausforderung. Wie kriegen wir den hingedreht? Und ich glaube, man muss da auch bisher gedachte Denksysteme und Denkstrukturen über den Tisch oder wie heißt das? Abstellen. Also, weil wir vergessen oder wir denken immer, dass der Mensch ein Mensch ist. Also wenn wir mit Menschen zu tun haben, denken wir immer, es ist eine Person. Der ist so, der denkt so, so. Und aus der Traumapsychologie und Traumaforschung und der Erfahrungsberichte und auch die Behandlung schwerer Persönlichkeitsstörungen wissen wir, dass das nicht eine Person ist. Ja? Und das muss man erstmal in die Köpfe reinkriegen von den Politikern, die, ich habe jetzt keine schlechte Meinung von Politikern, nicht nur, also so, aber man muss denen das beibringen, dass Menschen komplexer sind und menschliche Psyche komplexer ist. Das heißt, wenn man den A sagt, dann ist das nicht A, sondern dann ist das irgendwas für die. Das heißt, man muss kapieren, dass das zwei sind, vielleicht sogar drei. Ja. Und diese Spaltung, die sie selbst haben, übertragen sie auf die Welt. Und diese doppelte Handlungsregulation, die Strategie geht auf Rainer Sachse zurück, das ist ein Professor übrigens um die Ecke da in Bochum, er hat an der Uni Bochum einen Lehrstuhl und in Münster seine Praxis. Der hat diese doppelte Handlungsregulation nochmal anwendbarer formuliert für Persönlichkeitsstörungen. Und das bedeutet, wir haben diesen inneren Needy, dieses bedürftige innere Verletzte, was verdeckt ist von diesem Größenselbst. Ja? Und wir müssen beide ansprechen. Wir müssen also beim Putin sagen, du arme Sau, du bist hier echt am Arsch, du wirst hier bedroht, dir geht's ja scheiße. Das tut mir so leid für dich, dass du in so einer Welt existierst und dass deine Realität so bedroht ist. Und das darf nicht geheuchelt sein. Man muss das wirklich so sagen. Und zugleich sagt man, aber wenn du dich wie so ein großes Arschloch benimmst, dann wird das nicht gut ausgehen für dich. Ja, du denkst vielleicht, das wird gut ausgehen, aber das wird's leider nicht. Deshalb musst du beides ansprechen, wenn man mit so einem Persönlichkeitsstruktur zu tun hat. Und das heißt noch lange nicht, dass das eine Persönlichkeitsstörung ist, aber diese doppelte Handlungsregulation meint, dass wir umdenken müssen. Wir müssen also gesichtswahrend die Empathie adressieren. Ja, das ist das Problem.
Gehen denn solche Gedanken auch tatsächlich, ich sag mal, in die Diplomatie und in Politik ein? Also Leute wie Sie, werden Sie auch konsultiert oder werden Sie gefragt? Weil das sind ja, ist ja ein Wissen, was für uns interessant ist, aber jetzt sage ich mal, für die Außenminister Menschen sicherlich ganz wichtig wäre, oder?
Naja, ich übertrage häufig die Diplomatie in die Therapie. Also die Diplomaten wissen, glaube ich, schon, gesichtswahrend mit Menschen umzugehen. Das heißt, sie haben unten im Jackett haben sie den Revolver und oben sind sie freundlich, nicht so. Also das ist so dieses Doppelte, kenne ich übrigens auch aus meiner eigenen Lebenserfahrung, weil ich lange im Ausland war und die Gespräche bei uns zu Hause waren häufig so, wie man strategisch gut vorgeht. Also ich glaube, die Diplomaten sind die das können sollten, ja, oder können. Ich glaube, dass der normale Bürger das nicht weiß. Und deswegen war es mir so wichtig, dieses Buch zu schreiben, weil ich dachte, das muss man irgendwie unter die Leute bringen.
Ja. Vielleicht, bevor wir jetzt noch mal mehr über den Narzissten selbst sprechen, weil das finde ich total spannend, eben wirklich zu gucken, wie funktionieren die, wie kann man überhaupt mit denen auch umgehen, wenn man jetzt die Leute in seinem Leben hat, weil das ist ja jetzt, ich meine, Putin, da können wir jetzt als wir erstmal nicht groß was machen, aber viele Menschen haben ja Narzissten in ihrem Leben, in der Beziehung, im Job oder wie ich jetzt vielleicht in der Sekte oder so. Ja. Wie erkenne ich denn überhaupt erstmal, dass ich eine Person habe, die ja narzisstische Züge hat, die vielleicht schädlich für mich sind, um es mal so auszudrücken.
Ja.
Also.
Ja, ja. Naja, manchmal nicht, ne? Das ist das Problem. Manchmal merke ich nicht, wenn die sich ranwanzen, anschleimen, reinschleichen, mit Liebe, mit viel, viel Zustimmung, mit Bestätigung, also die sehr viel in der Psychologie sagen wir Pacing machen oder also sich gleich machen, wiederholen, was wir selbst sagen, uns bestätigen, uns toll finden, uns loben, dann merken wir das nicht. Und dann haben sie uns vielleicht im engeren Beziehungsgeflecht, dann sind wir nah und dann fangen sie an, uns zu verändern. Ja, dann fangen sie langsam an, Wünsche zu äußern, Kommentare abzugeben, uns zu isolieren, uns abzugrenzen von unserem Freundeskreis oder Familienkreis. Und haben uns dann immer mehr für sich, nicht? Oder wir machen dann immer mehr, was die wollen. Wir unterstützen immer mehr deren Projekt.
Genau.
Nicht? Und vergessen uns dabei. Das ist so ein schleichender Prozess. Nicht? Und wir merken gar nicht, dass wir uns selbst dabei immer weiter zurücknehmen. Auch weil wir das wollen, weil wir das selbst wollen. Wir wollen den unterstützen. Wir wollen den fördern. Wir wollen für den da sein. Wir wollen den retten. Wir wollen den heilen. Wir wollen nett sein. Wir sind tolerant. Ja, und dann merken wir nicht, also zunächst gibt das einen großen Sinn für uns, nicht? Also es trifft dann auch wahrscheinlich unsere psychische Struktur, die helfende und rettende Struktur ist, nicht? Also wir sind so gebaut, die Menschen, die da hängen bleiben, sind so gebaut, dass wir gerne unterstützen, weil das auch Spaß und Freude macht und erfüllt. Und irgendwann denken wir, und da ist vielleicht schon, sind vielleicht schon 5, 6, 7 Jahre vergangen, irgendwie bin ich unglücklich oder traurig oder erschöpft. Ich mache dauernd Sachen für den und das läuft zwar gut, aber ich bin irgendwie fertig. Und dann, wenn man dann nicht mehr den unterstützen will, ne, wenn man sagt, ne, ich will jetzt was für mich machen oder ich kann das jetzt nicht mehr, dann kippt das System. Es ist wie so ein Teich, der kippt dann plötzlich. Dann ist da kein Leben mehr drin plötzlich, ja. Dann wird das so faulig, schwierig. Dann gibt es so eine komische Atmosphäre, so eine Stimmung. Auch, ne, das ist so, man wird so emotional stehen gelassen, geschnitten, abgehakt. Man hört gar nicht mehr, was man will. So, es wird alles unterdrückt und vergessen, abgewertet, klein gemacht, das ist nicht so wichtig, was man selber meint und für sich wünscht. Die eigenen Bedürfnisse werden niedergemacht. Und wenn man einen sehr manipulativ-psychopathischen Menschen hat an der Stelle, werden die Sachen auch so verdreht, also das ist dann dieses Gaslichtphänomen, dass die eigene Wahrnehmung einem abgesprochen wird. Also dann ist der Schnee blau und nicht grün oder so. Keine Ahnung. Also sind dann so, das geht dann immer mehr in so eine narzisstische Psychose rein. Das heißt, man lebt dann in so einer Welt, in so einer abgekapselten Welt, die aus der man nicht mehr rauskommt. Obwohl die Tür, das habe ich glaube ich auch im ersten Buch, ne, ist wie so ein Gefängnis, wo es aber keine Gefängnistür gibt. Also man weiß gar nicht, wie das geht, da rauszugehen mehr. Man hat so Angst, das System zu verlassen, weil man sich gar nicht mehr sicher ist, dass die eigene Wahrnehmung stimmt bezüglich der Realität, ne, oder des eigenen Selbstwerts und der eigenen Person und so. Und das ist sozusagen jetzt die schleichende Prozess und die großen, wenn man so will, Marker, Red Flags, sagt man ja, da gibt's irgendwie 35, keine Ahnung. So, also die großen Hinweise, dass da irgendwas schiefläuft, die sollte man natürlich bedenken, aber nicht deswegen gleich irgendwie abhauen oder das in Frage stellen, die Beziehung zu diesem Menschen, sondern man muss gucken. Also wenn jemand sehr arrogant ist und sehr eingebildet ist und keinen Raum lässt und so, das sind natürlich auch so Hinweise.
Das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, weil das passt jetzt gerade zu einer Sache, die mir heute Morgen tatsächlich noch eingefallen ist, und zwar Steve Jobs. Dem ist ja, da hat man ja gesagt, dass der so dieses Reality Distortion Field.
Ah ja.
Ne, ich lese mal hier aus der Biografie vor. Steve Jobs' Fähigkeit, sich selbst und andere um ihn herum davon zu überzeugen, fast alles mit einer Mischung aus Charme, Charisma, Tapferkeit, Übertreibung, Marketing, Beschwichtigung und Beharrlichkeit zu glauben. Also das, naja, ist ja was Gutes bei rumgekommen. Also wenn man jetzt das iPhone jetzt als was Gutes sieht.
Ja. Ne? Inzwischen bin ich wieder nicht mehr so sicher, gebe ich zu.
Naja, aber ich denke, das ist damit ja gemeint. Ne?
Ja, so ist das, genau. Das ist das, genau. Und das habe ich, dieses Distortion Field habe ich auch im aktuellen Buch drin. Das ist das, ich nenne es Störfeld. Also wenn man das betritt, ja, dann ist man in der Interaktion mit dieser Person. Also überhaupt jede Störung oder jede Veränderung, die wir in uns selbst erleben oder bei anderen auslösen, kann nur stattfinden, wenn wir uns begegnen. Ja. Und in der Begegnung merken wir plötzlich, dass wir selbst stören, oder? Der andere stört uns. Ne? Also entweder störe ich das System des anderen oder der andere stört mein System. Und wenn der andere natürlich mächtiger ist in seiner Art oder geschickter, dann verformt es uns auch, nicht? Und dann bleiben wir da kleben, weil wir vielleicht etwas haben, was attraktiv ist oder was unser Muster entspricht, dann klebt es, dann bleiben wir richtig kleben und können auch nicht so raus. Oder wir kleben ihn fest, ne? Wir benutzen den anderen und haben dann so eine Statusverschiebung so ein bisschen und dann können wir Abhängigkeiten erzeugen und wenn er natürlich noch genial ist, der Typ oder dieses Gehirn, was da so attraktiv ist, tatsächlich auch was kann. Das ist ja nicht so, dass es alles Idioten sind. Das sind ja alles hochbegabte Leute. Dann bleibt man natürlich da kleben und denkt sich, ja, dann ist das so. Ne? Das ist die große Herausforderung, das einmal zu nutzen, nutzbar zu machen, ohne sich selbst dabei zu vergessen.
Das Interessante ist, bei so spirituellen Gruppen wird ja, das ist mir dann klar geworden, als ich halt diese ganzen Punkte gelesen habe, wie Narzissten arbeiten, wie die einzelnen Techniken, sag ich jetzt mal so, sind, dass unheimlich viel davon sogar, ich sag mal, fast offen kommuniziert wird und als spirituelle Praxis kommuniziert wird, weil es ja in der Spiritualität darum geht, das eigene Ego zu negieren im besten Fall, also je nach spiritueller Strömung, ne? Und ich glaube, das war jetzt für mich persönlich zum Beispiel ein Grund, warum ich so lange dabei geblieben bin, weil ich lange geglaubt habe, das ist eigentlich das, was ich machen muss, bis mir dann irgendwann klar geworden ist, nee, das ist eigentlich gar nicht gesund, weil ich eben gesehen habe, bei eigentlich niemandem hat das wirklich gut funktioniert. Es hat bei mir auch nur ein sehr ungutes inneres Gefühl produziert, unter dem ich jahrelang irgendwie auch gelitten habe. Mhm. Und an dem Punkt, wo ich dann endlich aussteigen konnte, ging es mir auch viel besser. Also das ist ja dann auch so. Ne? Also ich glaube, aber das ist auch so dieses, warum verlässt man nicht die Gruppe oder warum verlässt man nicht die narzisstische Beziehung? Das sind ja genau die Fragen, die so oft gestellt werden. Und das, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, wie so dieses, ich glaube, nennt das auch Trauma-Bonding oder so, wie das so ein bisschen auch funktioniert.
Ja, das funktioniert über dieses sehr schlechte Gefühl, was man in sich hat, dieses Gefängnis ohne Tür. Ich habe also ein schlechtes Gefühl, wenn ich mich dagegen entscheide. Nicht? Also wenn ich nicht das tue, was mir vorgegeben wird, also zum Beispiel an Jesus glauben oder an das Ego aufgeben. Ne? Wenn ich diese Dinge nicht tue, nicht? Wenn ich das nicht tue, kriege ich ein schlechtes Gewissen. Ne? So. Mhm. Die operieren also über das schlechte Gewissen. Das ist so über Bande. Ich kann mir ein schlechtes Gewissen wieder erleichtern, indem ich genau das tue, was normativ herrscht, also was die Regel ist. Wenn ich der Regel entspreche, dann geht's mir besser. So, also das heißt, wir haben unser Selbstwertgefühl gekoppelt an ein äußeres Regelwerk. Das ist dann Status oder Anerkennung oder Sexualität, was auch immer. Bestätigung, Lob. Dazu gehören, ne? Das ist ja das wichtige Phänomen bei diesen Gruppen. Und sobald man sich gegen die Norm verhält oder denkt, wird man dafür bestraft. Und das verselbstständigt sich dann, das nennt sich dann Self-Gaslighting. Mhm. Also man hat das sozusagen selbst im Kopf, dann diese Tyrannen, ne? Im Kopf, die einen dann selbst abwerten und sagen, du hast dich jetzt nicht dementsprechend verhalten, das ist falsch und deshalb muss es dir jetzt schlecht gehen. Und damit es dir gut geht, musst du dich unterwerfen oder weiterhin nach diesem Prinzip leben, dann geht es dir wieder besser. Also musst du quasi Abbitte tun und dich wieder unterwerfen. Und im Endeffekt ist es eine ständige Selbstunterwerfung, die einen in diesem System hält. Nicht? Also, und auch die Angst vor der Selbstabwertung hält einen auch drin, weil ich will mich ja nicht selbst abwerten. Ich will ja mich nicht schlecht fühlen. Ich will mich ja gut fühlen. Und das ist die Spirale nach unten. Der Ausstieg wäre zu sagen, ich akzeptiere dieses System nicht mehr für mich, nicht? Als ein normatives System, und ich steige aus und orientiere mich an meinen eigenen Bedürfnissen. Und die muss man erstmal finden. Die sind ganz tief vergraben unter diesen ganzen Normen, Regeln und auch moralischen oder pseudomoralischen Dingen. Und wenn man die dann rausgepult hat, das ist das, was ich ja in der Therapie mache mit den quasi Betroffenen, aber auch mit narzisstischen Menschen, aber auch Opfern von narzisstischen Menschen. Diese Personen kriegen dann von mir so eine Art Anleitung und Weg. Und das ist ja auch das, was wir auch in der Psychoszene auch haben, die selbstwertstärkenden Strategien, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse herauskramen und die anfangen zu schätzen, ernst zu nehmen und danach zu handeln. Also die Emotionen, die wir dazu kriegen, wahrzunehmen, zu spüren und danach zu handeln. Ja, das ist dann der Weg raus. Aber es funktioniert über die, so Bumerang, also über die Verstärkung der Selbstabwertung. Also wenn man sagt, du bist nicht gut genug, ne, du musst noch die und die Stufe erreichen in deiner Entwicklung, dann macht es einem ein selbstinsuffizientes Gefühl, also ein schlechtes Gefühl, weil ich ja noch nicht so gut genug bin, wie sozusagen vorgegeben. Ne? Und das ist die Falle, das ist der Trick.
Das ist ja auch, glaube ich, wirklich die Grundlage für fast jede Art von narzisstischer Beziehung, habe ich den Eindruck, also ich nenne es jetzt immer das Opfer, der Betroffene ist vielleicht das bessere Wort, ja. Ist jemand, der nicht genug Selbstbewusstsein, Selbstliebe in einem bestimmten Aspekt hat und sich erhofft, von der anderen Person das zu bekommen.
Erlöst zu werden, bekommen, ja genau. Also das Phänomen, nicht gut genug zu sein, lernt ja der Narzisst früh. Das ist ja auch in seiner Biografie drin.
Genau, das ist das Interessante. Genau, das finde ich nämlich total spannend.
Und der überträgt das dann quasi auf die anderen. Das nennt sich projektive Identifikation oder Projektion. Das heißt, ich übertrage mein inneres psychologisches Phänomen, nicht gut genug zu sein und besser werden zu müssen, auf andere. Du musst auch gut genug sein und du bist noch nicht gut genug. Und wenn du nicht gut genug bist, dann bin ich vielleicht besser. Ne? So.
Genau.
Weil ich weiß das, ich kann das sagen, dass du noch nicht gut genug bist. Und dann wäscht sich, ist das diese narzisstische Abwehr oder dieses Phänomen, dass sich die Person, die dem anderen sagt, du bist noch nicht gut genug, kann er sich dann erleichtern. Nicht? Und dadurch ist das dann so ein Pyramidensystem. Weil ganz oben ist der, auch noch nicht gut genug ist, aber schon viel besser ist. Und die anderen, die drunter sind, sind längst noch nicht gut genug.
Und man kann aber auch nie gut genug sein, also zumindest nicht, wenn das so eine Gruppe ist, weil dann würde man ja entweder auf dem Level des Gurus oder Leiters sein, was ja nicht geht per se, weil die Person selber von sich ja überzeugt ist, sie ist die beste, tollste und überhaupt.
Ja.
Oder man könnte dann sagen, ja, jetzt bin ich fertig, jetzt kann ich gehen. Und das will ja der Narzisst auch nicht, weil
auch nicht. Ne?
Also das heißt, man ist ja quasi gefangen in dem System. Außer.
Genau. Und das ist aber jetzt, genau, das ist auch nicht jede Sekte so, sondern das ist also alles so. Also das ganze System ist so gebaut. Da kann man in den Supermarkt gehen und bin ich oder an der Kasse stehen oder keine Ahnung. Und überall sieht man Leute, die glauben, nicht gut genug zu sein und besser sein zu wollen. Wie sie aussehen, wie sie sich geben, keine Ahnung. Oder im Beruf, im Job oder in Instituten, in Strukturen, in der Fortbildung, nicht? Also man ist nie gut genug. Der Chef, der Leiter des Kurses weiß es immer besser, ne? So. Und man schämt sich dafür, dass man nicht gut genug ist, ja. Und deshalb muss man diesen Kurs machen, um diese Scham vielleicht loszuwerden, ja. Oder in Betrieb, im Job, ja. Also ein Chef, der sich nur quasi Menschen hält, die nicht gut genug sind, ist eigentlich auch ein schlechter Chef. Nicht? Weil dann läuft der Laden ja nicht, wenn er dauernd Leute hat, die nicht gut genug sind. Er müsste eigentlich viel bessere Leute einstellen, die besser sind als er, damit die sozusagen Schwierigkeiten oder die Defizite, die da vielleicht sind, ausgewetzt werden. Also man muss aus dieser, das ist, glaube ich, auch die gesellschaftliche Situation, dass wir ich springe jetzt so hin und her, aber das ist halt überall, ne? Also, dass wir nicht gut genug meinen, nicht gut genug zu sein. Und wir laufen da irgendeinem Wahnsinn hinterher damit, ne?
Und ist es dann so, dass man sagen kann, es gibt quasi die Gruppe, die sagt, ich bin nicht gut genug und weiß das und oder weiß, nee, weiß das nicht, sondern glaubt es und dieser Glauben ist bewusst und sie sucht jetzt nach irgendeinem Weg, sich gut genug zu fühlen und trifft dann auf Leute, die sich auch nicht gut genug fühlen, die das aber so gut vergraben haben und durch so eine überhöhte Persönlichkeit ersetzt haben, dass sie dann so aufeinander, sind das die beiden, ich sag mal, die so zusammenpassen?
Ja.
So
steckt. Das wäre doch gut, ne? Genau, das passt dann zusammen, ja. Wollen die unbewussten Prozesse, der unbewusste Neid, die unbewusste Scham, das unbewusste Befürchten, abgelehnt zu werden, nicht dazu zu gehören. Nicht? Das sind die Prozesse, die einen dann so automatisch aufeinander zulaufen lassen. Nicht? Also ich fühle mich beschämt, ich bin neidisch, ich fühle mich zurückgestellt, ich fühle mich eben auch nicht gut genug und suche dann und sehe dann plötzlich, wenn ich so gucke, ah, der ist ja toll, zu dem will ich, der muss mir das beibringen. Nicht? Also auf überhaupt auf die Idee zu kommen, dass ein anderer Mensch einem was beibringen kann in so einer Abhängigkeit heraus, sondern eigentlich sollte man doch eigentlich von allem lernen können, nicht nur von so einem Überhöhten. Aber in dieser Überhöhung gibt's diese Befriedigung, nicht? Also die Überhöhung löst mich auch, befreit mich auch aus meinem eigenen Drama. Also wenn ich leide, keine Ahnung, Zwänge habe, innere, ne, kann ich über die Überhöhung, und wir haben ja alle irgendwie innere Zwänge, kann ich über die Überhöhung das kanalisieren und liquide machen, ne? Also solvent machen, wie Sachse sagt. Das heißt, ich kann die Sachen benutzen, indem ich sie überhöhe. Ne? Ich kann also Gewalt als Kunst, ne, zum Beispiel ausleben. Ne, so. Und wenn ich aber einen Guru habe, den ich dann verfolge, kann ich mich selbst damit überhöhen, weil ich ja der tollste Anhänger bin. Ich bin der fleißigste, ich bin der ehrgeizigste. Ne? Und überhöhe mich damit selbst aus meiner gedachten Selbstinsuffizienz. Also das muss man halt vorher denken, dass man wenig wert ist vorher, nicht? Also das heißt, der Einstieg in eine abhängige Beziehung ist eigentlich die Annahme, dass man selbst wenig wert ist und nicht gut genug ist.
Also ist das so eine Co-Abhängigkeit, ne? Also ich bin wenig wert und suche mir jemanden, der mich überhöht, genau.
Der mich überhöht, ja. Genau. Die Co-Abhängigkeit ist, das ist die eine Richtung durch die Unterwerfung, aber man kann auch co-abhängig sein durch eine Überhöhung. Man kann sagen, ich bin der dich rettet, du Wurm. Ne, das geht auch. Mhm. Also es sind dann die Ehefrauen, die dann den Ehemännern das Bier bringen. Ja. So. Also wenn sie sagen, komm, du brauchst es jetzt, Schatz, damit du dich beruhigst. Ich sag dir, wie es geht. Ne, trink noch ein Bier. Also die sozusagen diese Co-Abhängigkeit ist in beide Richtungen. Also das kann dominant sein oder unterwürfig sein. Die narzisstische Motivation ist ja immer die nach Anerkennung, Unterstützung, ne? Und die ist gerade bei diesen co-abhängigen Beziehungen komplex. Also es kann ein bisschen sadistisch und masochistisch sein. Das heißt, ich quäle dich extra oder ich unterwerfe mich und lass mich quälen, um mich zu überhöhen oder um mich dabei zu spüren, ja. Das ist dann die perverse Variante davon.
Ja, das Spannende ist ja wirklich, dass es, deswegen haben wir auch gedacht, dass es ein wichtiges Thema auch für unseren Podcast ist, dass es überall in der Gesellschaft auftaucht, dieses Thema. Und das ist wirklich so ein, und in verschiedenen Abstufungen.
Genau.
Und
Dosierung, in der verschiedenen Dosierung, ja.
Und ich denke, die meisten Leute, ist so mein Gefühl, ich weiß nicht, werden sie besser wissen, haben das eher so in persönlichen Beziehungen. Oder ist das einer der Hauptorte, wo sowas stattfindet? Also ich sage jetzt eine Paarbeziehung in irgendeiner Form. Und weil ich habe das Gefühl, dass so ich sage jetzt bei Sekten, das ist ja eher so ein spezieller Ort, dass die wenigsten Leute machen so eine Erfahrung zum Glück.
Ich glaube, also kurz nochmal kommentiert, ja, also Sekten, ja. Die haben ja nicht, die strangen ja nicht vorne auf der Haustür, steht ja nicht Sekte, sondern.
Nee, natürlich nicht.
Sondern ich glaube, wir sind auch in Strukturen, die sektenartig sind, ohne es zu wissen.
Ja.
Nicht? Dass es Sektenstrukturen sind.
Genau.
Die können ja auch gut, also ich sage jetzt mal was, die können ja auch gut sein, sage ich mal. Also kann ja helfen.
Natürlich. So, ne? Also unsere Gruppe hat auch gute Seiten. Das ist ja das Fatale, dass man dann auch dadurch ein bisschen dran bleibt, weil man eben sieht, naja, da passiert ja auch Gutes in dieser Gruppe. Das ist ja nicht nur, ist ja jetzt nicht Charles Manson.
Ja. Ne? Aber wehe, du benutzt das, was du hier lernst, unsere Technologie, ne? Wehe, du benutzt das anders, als wir wollen. Dann bist du böse.
Ja, und dann, wie gesagt, wir sind ja so ein Podcast. Es geht viel um Spiritualität, es geht um Bewusstsein, es geht auch um Psychedelika. Und auch in der Szene treiben sich extrem viele narzisstische Menschen. Ich würde sogar sagen, dass auch Psychedelika können helfen. Also in meinem Fall, muss ich sagen, hat mir das sehr geholfen. Aber auch eine Ego-Erhöhung ist natürlich ein klassisches Phänomen bei einer hohen Dosierung von Psychedelika. Die dann auch, also nicht umsonst gibt es ja dieses Klischee der Leute, die dann vom Trip quasi nicht so richtig runterkommen und sich immer noch für das Größte, Tollste und Beste, im schlimmsten Fall Jesus halten. Das ist ja so eine Extremform, gibt es zum Glück nicht oft, aber kommt vor. Ne? Ja, aber in erster Linie...
Kommt vor, ja.
Absolut.
Auch dosisabhängig, nicht? Also das ist dosisabhängig und je nachdem, wo man die Psychedelika konsumiert. Absolut. Wenn man die in Jerusalem konsumiert, dann wird man eher Jesus.
Da gibt's auch sogar dieses Jerusalem-Syndrom, genau, oder? Dass genau. Leute in Jerusalem sich für Jesus halten, ohne dass sie irgendwas genommen haben müssen. Das ist ja auch genau. Spannend. Ne? Ja. Aber tatsächlich in meinem Fall jetzt war es eher so, dass es mich zu meiner Selbstliebe gebracht hat. Und das finde ich nochmal so spannend, weil das hat mir, glaube ich, auch überhaupt erst erlaubt zu erkennen, in welchem System ich jetzt all die Jahre eigentlich drin gefangen war. Und das haben Sie ja gerade schon angedeutet, ist ja völlig klar, wenn ich mich minderwertig fühle und ich habe plötzlich das Erlebnis, ich werde geliebt, ich bin geliebt von mir selbst, von dem Universum und so weiter. Ich brauche dann nicht mehr die Liebe von außen so sehr. Dann kann ich eher aus einem narzisstischen System ausbrechen, oder?
So ist es, ja. Und das ist das Paradoxe daran. Wir haben ja oft sehr viele Paradoxien in der Psychologie, dass wenn wir uns selbst lieben, der Narzissmus aufhört. Und wenn Sie überall gucken und KI durchrauschen lassen, wird immer kommen, Narzissmus ist zu viel Selbstliebe. Und das ist noch ein Denkfehler im System, ja. Da haben wir noch nicht das Merkmal ist ganz interessant. KI, ne, teilt ja das aktuelle Weltwissen dann irgendwo auch. Aber die Information ist noch nicht durchgesickert, dass narzisstische Strukturen eben Schwierigkeiten haben mit der Selbstliebe. Ne?
Ja.
Sie projizieren das auf andere und sagen, du musst mich lieben, du musst mich unterstützen, dann bin ich beruhigt in meinem Selbstwertgefühl. Ne? Und die Lösung daraus über Psychedelika, wissen wir auch, eine Minidosis hält ungefähr 4 bis 6 Wochen an in ihrem antidepressiven Effekt. Mhm. Das ist so neueste Studienlage. Also wäre es durchaus ratsam, zur Selbstliebe zu finden, mit oder ohne Psychedelika, niedrig dosiert, als Weg raus aus dem Narzissmus, nämlich mit sich selbst zufrieden sein, so wie man ist. Und das ist normal. Das ist das, was normale Menschen tun. Sie sind mit sich selbst zufrieden, ohne dass sie von außen eine Unterstützung brauchen und ohne dass sie Kritik fürchten müssen, und ohne, dass sie Sachen leisten müssen, die irgendwie völlig wahnsinnig sind, sondern dafür, dass sie einfach nur da sind, sein dürfen und sich dafür mögen, ist völlig normal. Und das ist gesunder Narzissmus, wenn Sie so wollen, oder Selbstliebe.
Ja, ist es denn nicht so, dieser Mythos, auf den Narzissmus basiert, also der von Narziss, der irgendwie ins Wasser geguckt hat und sich in sein Spiegelbild verliebt hat, da kommt ja das Wort her, wenn ich das richtig verstehe. Und da kommt vielleicht auch dieses Missverständnis her, oder? Weil das ist ja wohl eine Person, ich weiß nicht, ob da der unterbewusste Selbst, der Hass ist vielleicht, ist das zu viel gesagt, der kommt ja, glaube ich, gar nicht vor in diesem Mythos, oder? Ist der da irgendwo drin?
Ovid hat das so missverständlich geschrieben, dass man sehr viele Interpretationen machen kann. Also meine Lieblingsinterpretation ist, dass Griechen nicht schwimmen können. Die hat noch keiner so sehr erzählt, aber das ist so meine. Ja. Das heißt, wie blöd kann man sein, nicht, über so einen oberflächlichen Scheiß zu stolpern und dabei drauf zu gehen. Ja? So, das ist eigentlich das narzisstische Momentum, ja, dass man nicht kapiert, in welcher Gefahr man sich begibt oder in welcher Situation man ist, weil man irgendwie irgendwas nacheifert, was außen ist, irgendeine Idee im Kopf hat, die irgendwie, wow, ne, und dabei nicht merkt, dass man was Existenzielles nicht kann. Mhm. Deswegen absäuft. Also dieser blinde Fleck. Ja. Ne, so. Konkret am Mythos ist entweder, dass dieser Jüngling, der metrosexuell, also von allen geliebt wurde, homo wie hetero, nicht gehört hat, dann wenn andere ihn ansprachen, sondern nur um sich selbst kreiste. Er war auch hübsch, er war auch schön. Ja, also er war das, was wir perfekt sagen würden. Und Der mochte sich wohl sehr. Also dem Mythos nach mochte er sich sehr und er war autosuffizient. Also eigentlich war er irgendwo auch ein gesunder Narzisst, denn er kam mit sich selbst klar. Und schlug die Avancen alle aus. So, das hat natürlich alle irgendwie gekränkt. Das heißt, die anderen waren narzisstisch gekränkt, dass sie den nicht haben durften. Ja, so. Und dann läuft er halt so da durch den Wald und hü und hüpft und tanzt und singt und was auch immer man so macht als Jüngling in Griechenland. und dann guckt er halt da so ins Wasser und denkt sich, oh, wie schön Wasser. Wahrscheinlich guckt er sich halt alles an, die Natur, was der Geier. Und guckt er da ins Wasser und denkt sich so, oh. Und ich weiß nicht, ob die Griechen schon Spiegel hatten, aber dann sieht er halt was. Und dann gibt's jetzt zwei Deutungen. Das eine ist, es ist eine glatte Wasseroberfläche und er sieht glasklar ein Gesicht. Die kann man wieder aufspalten, diese Deutung. Und sieht er sich selbst, erkennt er sich selbst, sagt er, boah, was bin ich denn noch für ein geiler Typ? Ja? Oder sagt er sich, wer ist denn das? Also erkennt er plötzlich jemanden, den er noch nie zuvor gesehen hat. Das wäre also die zweite Interpretation, Griechen hatten keine Spiegel. Sieht da etwas? So, jetzt stopp. Jetzt kann die dritte Variante ist, dass dieses Spiegelbild gestört wird durch Wellen. Soll ein bewegter Fluss sein, gewesen sein, ein Bachlauf. Also kann es jetzt sein, dass er das, was er auch immer da sieht, gestört wird durch Wellen. Zerstört wird. Also das, was er sieht, wird zerstört. Das heißt, er wird dadurch irritiert emotional. Es macht ihm Angst, Sorge, Verzweiflung, Unmut, Ärger. Und je nachdem, was er da jetzt meint zu sehen, will er das greifen. Also greift er nach seinem Selbstbild, das da kaputt geht, oder greift er nach seinem Selbstbild, das er anfassen will, in einem glatten Spiegelung, oder greift er nach dem Fremden, den er da sieht, der aber so hübsch ist, ja, in die glatte Spiegelung, also in das perfekte Bild. Und während er das versucht, entweder zu retten oder zu berühren, das ist dieses Doppelte, ne, haben wir wieder doppelte Handlungsregulation, er will was retten, für sich erhalten oder in Kontakt treten, rutscht er unglücklicherweise, ne, da ins Wasser, in dem Moment. Und das ist fatal, weil er halt nicht schwimmen kann. Das ist die zweite Interpretation, Griechen können nicht schwimmen. Und geht dann unter. Also ich meine, was für ein Bächlein, wo man sich spiegeln kann. Also er muss auch noch besoffen gewesen sein.
Wahrscheinlich. Oder, ne? Also,
wie ja. Bescheuert muss man sein. Ne? So. Das merken wir auch von, wenn wir über andere Narzissten reden. Wie bekloppt ist das eigentlich? Ja, so, weil sie sich von außen beobachten. Jetzt pass auf, es geht noch weiter. Jetzt rutscht er da rein, säuft ab, wie auch immer er absäuft. Greift natürlich nicht sein Spiegelbild, sondern ist mit der schnöden Realität, geht unter. Und jetzt, sagt der Mythos, wird er als Blume, als fruchtlose Blume, unfruchtbare Blume, die auch noch giftig ist, ne, die giftet Tulpen und so an, mit in denen sie so Gift ausspritzt, am Ufer wiedergeboren. Das heißt, wir haben den wiedergeborenen Mythos da auch noch erhalten, als Hoffnungs, das heißt, gebendes Motiv. Aber die Hoffnung ist halt so mies, ja, dass das Ding nur einmal blüht. Das war's. Ja, das sind so das ist das Narrativ. Und ich glaube, je nachdem, da muss man mal gucken, wer das pickt, also wer welche Variante davon erzählt, darin spiegelt sich auch so ein bisschen, wie Narzissmus verstanden wird. Nicht?
Ja, das war Teil 1 von unserem Gespräch mit Dr. Pablo Hagemeyer.
Ja, es hat schon mal sehr viel Licht in diese ganze Sache gebracht und Narzisst, also mir war nicht bewusst, dass Narzissmus tatsächlich so viele Facetten hat. Das fand ich total interessant und freue mich da auch schon auf den zweiten Teil.
Genau, im zweiten Teil wird es auch ganz spannend.
Ja. Ganz genau. Da werden wir das Thema nochmal vertiefen. Wir werden auch darauf eingehen, werden natürlich über den Posterboy unter den Narzissten, Donald Trump, natürlich auch reden und Putin, überhaupt diese ganzen Figuren, die unser Leben so ein bisschen beeinflussen.
Schwerer machen,
ganz nerven. Genau, und die uns nerven. Und was da eigentlich hintersteckt und ja, das wird auf jeden Fall auch nochmal ein super
interessantes Gespräch. Und ich glaube, wir haben auch die Frage gestellt, ob es auch gute Seiten von Narzissten gibt oder, genau. auch, oder ob Narzissmus auch nützlich sein kann.
Ganz genau.
Das ist ja auch nicht genau, ganz uninteressant. Genau. Ja, ja. Aber wie gesagt, da gibt es in 2 Wochen unsere nächste Episode. Bleibt also dran. Bis dahin könnt ihr uns wie immer weiterempfehlen. Ihr könnt uns bei iTunes eine positive Bewertung schreiben. Ihr könnt uns bei Patreon unterstützen. Ihr könnt mit uns in Kontakt treten, mit Feedback, mit Fragen, mit Lob. Ja, von mir aus auch mit Kritik, wenn es unbedingt sein muss und gar nicht anders geht. bei Facebook, auf unserer Website, bei Twitter, Instagram, per E-Mail, ihr wisst das und wenn ihr das nicht wisst, dann geht einfach mal auf unsere Website, da gibt es Kontaktinformationen und Links auch zu den ganzen Büchern von Dr. Hagemeyer und anderen spannenden Dingen zum Thema Narzissmus gibt es ja. Natürlich auch auf unserer Website.
Ja, das genau.
Kann das ist man ein Full-Service-Podcast.
Ja, ja, genau. Immer. Ein Rundum-Service.
Genau. Genau. Rundum sorglos, das finde ich immer furchtbar. Ich hasse das. Rundum sorglos-Paket, das gibt es ja immer überall. Ja, ja. Immer, ich weiß auch nicht genau, irgendwie kriegt er immer die Krise. Egal, also in diesem Sinne, Friede sei mit euch.
Alles Gute auch beruflich.
Namaste.
Und tschüss.